Das ist der Titel. Gehorsam, Unwort vom Jahrhundert. Ich meine, es ist ja wirklich so, das Gehorsam, ja, ich weiß nicht. Ich frage am besten euch, was löst das Wort bei dir aus, Gehorsam? Also wenn du das hörst, und da könnt jetzt eben der Chat, ist es gut zum Bedienen, wenn du Gehorsam hörst und du sagst, wow, toll, super, nichts besser wie Gehorsam, dann tu eine Szene im Chat inne. Wenn du sagst, Gehorsam, da kommt mir also gerade Hühnerhut, da wollte ich überhaupt nichts damit zu tun haben, dann tust du ein Eis im Chat inne und sonst halt irgendetwas dazwischen. 6,5, 4, ich lese es ein bisschen vor für die, die am Telefon sind. 6,5, 4, 5, 3, 5,5, 3, 7. 7,77, 7,5, 5, mal 7,5. Zum Teil, oh, recht hohe Bewertung. Ja, ist jetzt ein bisschen überraschend für mich. Ich denke, wenn man heute umschaut, in der allgemein wird Gehorsam, ich tue den Bildschirm, ja, noch nicht. Gehorsam wird eher gebraucht. Das Einzige, was man es umgangssprachlich noch braucht, ist eigentlich Kadavergehorsam, oder? Also abwertend. Wenn ich jetzt zum Beispiel würde sagen, der Tom ist ein gehorsames Kind gewesen. Da würde man sich wahrscheinlich gerade vermuten, ich hätte den Tom sehr fest geschlagen daheim, dass er Spuren und das macht, was ich sage. Aber sonst würde man sagen, es ist ein braves Kind gewesen oder ja, folgsam ist noch knapp an der Grenze. Oder stellt euch vor, ihr kommt ein Arbeitszeugnis über, weil ihr den Job wechselt. Ihr kommt das Arbeitszeugnis über, das steht drin. Der Christian ist ein sehr gehorsamer Mitarbeiter gewesen. Also, das ist unvorstellbar, oder? Dann heißt es, also die Formel heißt, er hat alle ihm zugewiesenen Aufgaben zu unserer vollsten Zufriedenheit ausgeführt, irgendwie so etwas. Aber Gehorsam gehört sich einfach nicht. Also, eventuell im Hund kann man noch sagen, er sei gehorsam. Aber auch wenn's Ursi würde sagen, gut, Stefan lacht, du hast nie einen gehorsamen Hund gehabt, gell? Aber wenn jetzt das Ursi würde sagen, sie hätte einen gehorsamen Ehemann, das würde der jetzt auch ganz komisch finden. Obwohl sie würde es ganz gern sagen. Aber nein, gut. Also gehorsam ist ein ganz komisches Wort. Und vielleicht ist auch die Verwendung, so wie wir es heute brauchen, anders wie früher noch. Weil gehorsam von der Bibel her ist ja etwas sehr, sehr wichtig, so etwas Zentrales. Also wenn wir schauen, ganz ein berühmtes Wort ist natürlich das, wo es um der wo Saul verstoßen wird. Samuel aber sprach zu Saul: Hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Und das ist nicht etwa neu, das ist nicht etwa neu gewesen beim Samuel, sondern das kommt eigentlich schon von ganz früher nachher, wo im 5. Mose, also bevor sie ins Land Kanaan einziehen, das Volk Israel, Seite, du sollst auf die Stimme des Herrn deines Gottes hören und seine Gebote und Gesetze halten, auf die ich dich heute verpflichte. Also das ist der Bund mit Gott, ist nochmal erneuert worden unter Mose, bevor sie ins verheißene Land eingezogen sind. Und das ist ganz klar, das Halten von der Gesetz, das Losse auf Gott und danach sich danach ausrichten, das ist ganz, ganz wichtig sie. Jetzt für all die, wo vorne nicht zugelassen haben und den Spoiler vom Stefan und von der Lia nicht gehört haben, aber die anderen können auch noch an sich beteiligen, das Halten von der Gebot, das Lassen auf Gott, das Befolgen von seinen Gesetzen, ist das jetzt die Voraussetzung dafür, dass das Volk Israel gerettet und erwählt worden ist? Bitte schreibe den Chat in ein Ja oder Nein. Und ihr dürft auch noch eine Begründung dazu schreiben. Es ist Erfolg, nicht Bedingung. Stefan, er hat sie vorher erwählt und danach der Gehorsam verlangt. Ja, ist ganz wichtig von der Geschichte, oder? Wir lernen aus der Geschichte vom Volk Israel, darum haben wir auch das Alte Testament. Genau, der Esther sagt es auch, Mose hat zuerst Israeliten aus Ägypten rausgeführt. Er hat sie zuerst berufen über Abraham und dann nochmal über den Mose in der Wüste. Dann hat er sie gerettet, aus Ägypten rausgeführt, durch das Rote Meer rausgeführt und von den Ägyptern gerettet, die Ägypter vernichtet. Und erst dann sind die Gebote gekommen. Glaube ich, entscheidend für Werner und Regina. Jawohl. Vielen Dank. Also es ist ganz wichtig, nochmal auch, was Lia und Stefan schon vorhin gesagt haben, zuerst kommt Errettung. Und das Halten von der Gebot ist nicht eine Voraussetzung für die Errettung, sondern ja, was ist es denn? Rahel hat gesagt, Volk, eigentlich nicht immer Erfolg. Wisst ihr, wenn man ganz das Volk Israel anschaut, die haben zehn Gebote, den Bundesschluss gemacht und haben sich gefreut, jawohl. Und dann ist Mose auf den Berg gegangen und ist ein bisschen länger weggeblieben. Und was haben sie gemacht in dieser Zeit? Sie haben sich so ein goldiges Kalb bastelt und sind dort rumgetanzt und haben gerade mal ein Götz arbeitet. Also leider ist das Halten von den Geboten nicht immer so gerade die Folge von dem, von der Errettung. Wichtig ist aber, diese ganze Geschichte zu lernen. Gott hat gleich daran festgehalten. Auch wenn sie die Gebote nicht befolgt haben, Gott hat immer an seinem Volk festgehalten. Und das gilt auch für uns. Gott haltet uns immer, ob wir jetzt folgsam sind, gehorsam oder nicht. Gott ist so ein wahnsinnig gnädiger Gott und er liebt uns. Und auch wenn es ihm weh tut, was wir machen, er liebt uns gleich weiter und haltet uns gleich fest. Das Halten von den Geboten, aber auch vom Volk Israel, das ist ein Zeichen vom Bund gewesen. Also der Gehorsam als Bundesverpflichtung. Gott ist mit den Israeliten den Bund eingegangen. Er hat gesagt, ich führe euch in das Land rein. Ich tue euch segnen. Bei euch wird Milch und Honig fließen. Alles das. Und als Gegenleistung praktisch ein Bund ist wie ein Vertrag. Und ich bringe das in. Ich mache so viel für euch. Und als von eurer Seite her, euer Beitrag ist, ihr seid gehorsam. Also der Gehorsam in dem Sinn als Verpflichtung, wo man eingegangen ist. Und nicht irgendwie jetzt eine Angst vor Strafe. Das dünkt mir noch wichtig. Ich habe den Eindruck, bei uns, ihr könnt euch darüber nachdenken, aber Gehorsam hat bei uns immer so der Anschein, Angst vor Strafe. Also wenn ich sage, der Tom ist ein Volk, ein gehorsames Kind gewesen, dann hat man gerade den Eindruck, ich hätte den Tom wahrscheinlich ganz fest geschlagen, einmal, wenn er etwas falsch gemacht hat. Und der Tom hätte dann ganz eingeschüchtert, ist er dann ganz, ganz gehorsam gewesen, weil er Angst gehabt vor weiteren Schlägen. Also das ist das, was so bei uns vielleicht in den Gedanken auftaucht. Wir tun gehorsam viel verbinden mit Angst vor Strafe. Aber auch im Alten Testament ist das nicht so. Es ist mehr, wenn es um den Bund geht und den Fluch und den Segen. Der Fluch ist eigentlich nichts anderes, dass Gott seinen Segen zurückzieht. Und durch das alles Konsequenzen entstehen. Es gibt schon Stellen auch im Alten Testament, wo man denkt, Gott straft jetzt. Das mit der Schlange in der Wüste und mit anderen Begebenheiten, wo die Erde auftut und Leute verschluckt. Das ist aber nicht eine Strafe gewesen, in dem Sinn vom, ich wollte jemandem jetzt extra wehtun, damit es merkt und damit es ihm auch wirklich leid tut. Sondern es ist von Gottes Seite her immer gewesen, um seinen Plan zu verfolgen, seinen Plan mit den Menschen können umzusetzen. Es geht nicht darum, zum Schmerzen und Leid zu verursachen, einfach um einem bösen Mensch zu zeigen, dass er jetzt einen Fehler gemacht hat. Im Gegenteil, sogar beim Volk Israel, die Konsequenzen von ihrem Handeln gegen die Gebote, also schließlich dann Verbannung, hat Gott immer wieder aufgeschoben. Er hat immer wieder Propheten geschickt und sie wieder zurückgerufen und versucht, jeder einzelne Israelit zurück zu sich zu ziehen und die Verbannung, die Konsequenzen aus dem Handeln möglichst lang aufzuschieben. Er hat immer wieder Chancen gegeben. Gott macht im Alten Testament gesehen, er macht wirklich alles, damit Israel nicht die Konsequenzen von seinem Bundesbruch muss erleiden, sondern versucht immer wieder in den Bund zurückzurufen. Gut, jetzt habe ich vorhin gesagt, es ist, Gott hat Sachen auch gemacht, um seinen Plan zu erfüllen. Was ist überhaupt das Ziel, der Plan von Gott? Warum ist auch Abraham erwählt worden? Warum ist der Bund mit Israel geschlossen worden? Und das ist etwas, wo wir uns auch mal klar werden darüber. Das ist schon beim Abraham, wo es heißt, in dir werden gesegnet werden alle Völker von der Erde. Oder dann, wo es da heißt, im 2. Mose, jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde, ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Königreich von Priester und heiliges Volk, das hat nur einen Zusammenhang, wenn noch andere Völker da sind. Priester sind immer die Vermittler zwischen dem normalen Volk und Gott. Und das Königreich von Priester, die Priester sind eben da, um zwischen den anderen Völkern und Gott zu vermitteln. Eben wie Abraham schon gesagt worden ist, in dir sollen gesegnet werden alle Völker von der Erde. Also das ist, wenn wir uns das überlegen, ganz wichtig auch für die 10 Gebote. Ja, es gibt so wie, weiß nicht, gebildete humanistische Religionswissenschaftler, irgendwie so die Leute, gibt es den Eindruck, ja, die 10 Gebote, die sind ja schon gut gewesen, aber die ganze Gesetzgebung von Israel, das regelt, dass es ein gutes Zusammenleben, das macht es vernünftig, die Armen werden geschützt und es gibt eine stabile Gesellschaft, das ist nachhaltig, es ist gerecht und so weiter. Also es ist so ein Selbstzweck, dass man das macht. Das ist alles richtig. Absolut. Es wäre wirklich gescheit, nach dem allem so zu leben. Aber es hat noch einen Sinn drüber. Das Volk Israel soll mit dem, das ihr haltet, soll es auf den lebendigen Gott hinweisen. Andere Völker sollen sehen, dass da mehr ist als einfach ein Volk, wo wirklich spezielle Gesetze hat. Das zeigt, dass im 5. Mose, wo Mose nochmal zum Volk Israel redet und sagt, siehe, hiermit lehre ich euch, wie es mir der Herr, mein Gott, aufgetragen hat, Gesetze und Rechtsentscheide. Ihr sollt sie innerhalb des Landes halten, in das ihr hineinzieht, um es in Besitz zu nehmen. Ihr sollt es bewahren und sollt sie halten. Und warum? Denn darin besteht eure Weisheit und eure Bildung in den Augen der Völker. Wenn sie dieses Gesetzeswerk kennenlernen, müssen sie sagen, in der Tat, diese große Nation ist ein weises und gebildetes Volk. Dann geht es noch weiter. Denn welche große Nation hätte Götter, die ihr so nah sind, wie der Herr, unser Gott, uns nah ist, wo immer wir ihn anrufen? Oder welche große Nation besäße Gesetze und Rechtsentscheide, die so gerecht sind wie alles in dieser Weisung, die ich euch heute vorlege? Es ist immer auch um ein Aussenwirken gegangen. Seit der Erwählung von Abraham hat Gott immer auch die ganze Welt im Blick gehabt. Alle Völker sollen da Israel erkennen, dass Gott in ihrer Mitte wohnt. Der Gemeinschaft, wie Israel lebt, sollen sie erkennen, dass Yahweh der einzig wahre Gott ist. Ja gut, wenn wir ehrlich sind, nicht wahr? Das hätte nur einmal richtig geklappt. Königin von Saba ist zum Salomo gekommen und hat sich das angeschaut und ist begeistert gewesen. Hat das mitgenommen wieder auf Äthiopien. Äthiopien hat eine sehr alte Verbindung auch zum Volk Israel. Darum dann auch der Philippus, der zum Kämmerer aus Äthiopien gesendet worden ist. Da sind Verbindungen da gewesen. Also der Kämmerer ist zurück nach Äthiopien gegangen und dort sind die ersten Gemeinden außerhalb von Israel entstanden. Also das Ganze, die ganz frühen Kirche in Äthiopien, ist alles zurückzuführen auf die Ausstrahlung, was das Volk Israel dazu mal gehabt hat. Eben leider scheint das noch einmal wirklich gut funktioniert zu haben. Aber auch in Israel, der Blick ist weitergegangen. Das ist so die Idee gewesen, auch von Gott her. Hey, irgendwie, es sollt wieder leuchten, ihr sollt wieder das Vorbild sein. Jesaja 60 heißt, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das finde ich ganz toll. Das ist so ein Zusammenspiel zwischen du, Jerusalem, mit deiner Gesellschaft, mit so wie ihr dort lebt in Jerusalem, ihr sollt mal euch ins Viertel klüben und sollt leuchten. Aber nicht nur aus euch, sondern auch, weil das Leuchten kommt, dein Licht kommt. Ihr sollt gerecht leben, weil eure Gerechtigkeit kommt. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das ist für das Alte Testament, die alte Gemeinschaft soll sich aufmachen und leuchten, weil der Messias zum ersten Mal wird kommen. Und das gilt auch für uns, wenn wir heute als neutestamentliche Gemeinde, wenn wir aufs zweite kommen, vor unserem Herrn wartet. Mach dich auf, steh auf, werd Licht, denn unser Licht kommt, unser Herr wird kommen. Und darum sollen wir strahlen, wir sollen dann eine Auswirkung haben. Also nochmal, beim Gehorsam geht es nicht darum, dass wir Angst vor Strafsätzen haben, sondern es geht darum, dass wir einfach unsere Bestimmung sollen erfüllen. Dass Leute von außen sehen, hey, die leben ja so toll. Da muss irgendwie ein Gott oder etwas dahinter stecken. Es soll Strahlkraft soll sein, soll da sein. Hat auch funktioniert bei der Urchristen gemeint. Wir lesen in der Apostelgeschichte, jeder war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Also das ist die Urchristen, wo sie die Urchristen gemeint sehen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Die haben eine riesige Strahlkraft gehabt und Menschen sind dazugekommen, Menschen sind gerettet worden, wie sie das gesehen haben, wie die Urchristen zusammen, die erste Gemeinde zusammen das gelebt hat. Und tatsächlich, die neutestamentliche Gemeinde übernimmt auch die Aufgabe vom Volk Israel. Wenn man vergleicht, 2. Mose 19, das, was ich vorne schon vorgelesen habe, das Königreich von Priester und das heilige Volk, das widerspiegelt sich auch, was der Petrus schreibt. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Also Petrus nimmt Eis zu Eis, nimmt er das vom Mose auf und tut das mit seinen eigenen Worten mal auf die neutestamentliche Gemeinde übersetzen. Petrus sagt etwas anderes ist im Brief, also wir lesen es auch gerade miteinander im gemeinsamen Sonntag, der erste Petrusbrief, finde ich, macht mir sehr, sehr Eindruck. Und Petrus schrieb da der Gemeinde von Menschen, die verstreut leben in Asien, die unter Verfolgung leben. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Also es geht auch wieder um das Ausstrahlung. Und das sind Leute, die sogar unter Verfolgung stehen. Sie sollen strahlen mit dem. Andere Menschen sollen gerettet werden. Vorne schreibt er, richtet euch als gehorsame Kinder Gottes. Das ist das Gehorsam da wieder drin. Wort Gehorsam kommt so häufig vor im 1. Petrusbrief. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Es geht darum, da wirklich Gott gehorsam zu sein und ja, nach seinem Willen zu leben. Also wie gesagt, das Unwort in dem Sinn Gehorsam, das ist so ein zentrales Wort für das christlich-jüdische Glaubensverständnis. In der Bibel ist es ganz, ganz sicher kein Unwort. Aber es kann natürlich abweichen von dem, was man heute so als Gehorsam, wie man das heute so versteht. Johannes schrieb es im ersten Brief, die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben. Und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Oh, das ist jetzt interessant. Also wenn das dazu mal ein Pharisäer oder ein Proselyt gelesen hat, einer, wo aus dem, als Nicht-Jude durch Befolgen, strenges Befolgen der Gesetze sich hat können zum Jud erarbeiten praktisch, der würde jetzt nicht sagen, es ist nicht schwer. Aber was Johannes sagt, ist, tut euch aufs Richtige ausrichten. Es geht nicht ums Befolgen von all den pharisäischen Reinheitsgeboten und so. Johannes denkt da etwas anderes. Gottes Gebot ist, wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben und wir sollen einander lieben, wie Jesus es uns befohlen hat. Und wenn wir das machen, ist das einfach ein gehorsams Schritt. Weil wir machen es manchmal, auch wenn es uns nicht leicht fällt, aber wenn wir es normalerweise nicht würdet machen. Wenn Gehorsam für uns überholt wäre, dann wäre auch die Predigt vom letzten Sonntag nur so halbwegs erbaulich gewesen. Dann hätten wir uns können freuen an der Barmherzigkeit vom Vater. Aber dass wir auch sollen barmherzig sein, nein, da wäre ja Gehorsam gefordert, das machen wir lieber nicht. Nein, bei allem, was wir aus der Bibel sehen, Gehorsam gehört dazu. Und jetzt sehen wir, beim Gehorsam, ich bin unsicher, wie man mit dem soll umgehen, mit dem Begriff selber. Ich bin der Meinung, der Begriff Sünde sollte man nicht mehr verwenden, weil man kann den mit guten anderen Worten ausdrücken und der ist heute so missverständlich. Und ich denke, Sünde kann man sagen mit gegen Gottes Gebot handeln, Gottes Idee handeln, an seinem Ziel, seine Gott gegebene Bestimmung vorbeilaufen. Also da gibt es sehr viele Sachen, wo man es schöner kann ausdrücken kann als mit dem Wort Sünd, wo so missverständlich ist. Bei Gehorsam bin ich mir einfach nicht so sicher. Ist es, sollte man den vermeiden, den Begriff, wie man den häufig mit Strafe verbindet oder mit Kadavergehorsam? Oder soll man, tönt er einfach nicht so gut, wie das nicht dem Zeitgeist entspricht? Weil der Zeitgeist sagt, du sollst dich niemandem unterordnen, du sollst niemandem gehorsam sein. Und dann sollte man nicht darauf verzichten, dann sollte man ruhig weiter sich zum Gehorsam stellen und sagen, jawohl, ich will gehorsam sein. Ich weiß nicht, ich kann mir keinen Schluss sagen, wie ich mit dem Wort Gehorsam soll umgehen. Vielleicht könnt ihr in den Chat etwas hinschreiben, ihr könnt mir auch sonst am nächsten Sonntag etwas sagen. Können wir gerne nochmal drüber reden. Am Schluss wollte ich einfach nochmal unterstreichen, dass Gehorsam kein Selbstzweck ist. Es geht eben um das, dass wir, wenn wir gehorsam sind und so leben, nach seinem Gebot leben, mit ihrer Liebe leben, dann leuchten wir. Und dann haben wir eine Außenwirkung, dann haben wir eine Strahlkraft und Menschen kommen und lernen den lebendigen Gott kennen. Durch unseren Gehorsam, durch das, dass wir gehorsam sind und sagen, mal, wir wollen ihn an Liebe, wir wollen barmherzig sein, wir wollen es so leben, seine Gebote von der Liebe befolgen. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Und als neutestamentliche Gemeinde sollten wir es aufmachen, sollten wir es Licht sein, weil unser Licht, weil Jesus Christus gekommen ist. Und es ist einfach unsere Bestimmung, dass wir andere Menschen, dass andere Menschen das Licht können sehen. Ich möchte noch beten. Danke, lieber Vater im Himmel, für dieses Wort. Danke für deinen Plan, für dieses Zugehen, Nachgehen nach den Menschen, wo dich so oft enttäuschen. Danke, dass du uns immer wieder nachgehst und uns zurückholst. Und danke, dass du einfach so große Pläne hast, auch für alle Menschen, nicht nur für uns, dass auch andere Menschen dich sollen kennenlernen, deine Liebe, deine Größe, deine Vergebung. Und Herr, wir können ja so häufig versagen wir in dem, dass wir andere auf dich können hinweisen, so häufig sind wir in eigenen Problemen und Konflikt verstrickt. Wir wollen dich bitten, dass wir den Gehorsam lernen, den Gehorsam einfach zu lieben, barmherzig zu sein, dass du was dran ist von dir her gesehen, dass dies Licht kann leuchten, dass du kannst aufleuchten auch in unserer Gemeinde. Ich danke dir dafür, dass du unser Licht bist. Amen. Amen.